erledigt. Es irritiert mich. Ich muss es mal weglegen. Ja, ich hoffe für Luis und Artin und Asa, dass ihr euch vielleicht noch ein bisschen erinnert. Also du, Luis, hast vielleicht gedacht, der biblische Unterricht sei vorbei. Nein, da ist er wieder. Und natürlich auch alle anderen. Eine Frage an alle. Wie viele kleine Propheten gibt es? Also warst mal, Luis, habt ihr da mal drüber geredet? Hast du eine Idee? Kannst du deine Schwester fragen? Habt ihr eine Idee? Oh, Ulrich, da müssen wir noch mal nacharbeiten. Luis, wir haben zwei, dreimal haben wir ja noch, ne? Wie viele kleine Propheten gibt es? Ich würde auch sagen 12. Ja, es gibt auch manche andere Zählweise, aber ich sage mal 12. Und wenn es kleine Propheten gibt, dann gibt es natürlich auch große. Genau, und dann gibt von den großen Propheten, ne, das sind Leute wie Jeremia, Jesaja, Daniel. Und ein vierter fehlt noch. Wer? Ah, Mist, ja. Sonja hat es ja schon so ein bisschen. Das nächste Mal werde ich das Thema geheim, das biblische Buch geheim halten. Genau, aber ich glaube, ich bin so die Woche oder irgendwie letzte Woche schon über den Hesekiel gestolpert. Und ich glaube, der Hesekiel ist jetzt nicht so jemand, der uns so präsent ist, oder? Wer hat heute Morgen was aus Hesekiel gelesen? Ne, also, oh, echt? Aha, Ingrid, guck an. Doch, ja, sehr schön. Mal sehen, ob es damit zusammenhängt. Aber sonst ist Hesekiel jetzt eher so ein Buch, was man vielleicht nicht so oft liest und Hesekiel uns auch vielleicht nicht so oft begegnet. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, weil es nicht ganz so leicht zu lesen ist, das eine oder andere, was da so drin vorkommt. Und der Hesekiel beschreibt seine Botschaft auch in Bildern, die zum Teil atemberaubend und faszinierend sind, zum anderen aber auch etwas schockierend. In gewisser Weise geht es bei dem Buch des Propheten Hesekiel so ein bisschen wie mit der, ist es so ein bisschen wie mit der Offenbarung. Da scheuen sich ja auch manche und sagen, naja, mal sehen, ob man mal bei einer guten Gelegenheit drüber reden kann. Die einen halten sich eben mit der Lektüre von Hesekiel etwas zurück und gehen sehr vorsichtig damit um. Andere wiederum sind da sehr großzügig, was auch Interpretationen betrifft über das, was Hesekiel geschrieben hat. Und mir ist es irgendwie auch so ergangen. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich auch eine sehr interessante Interpretation von manchen Dingen von Hesekiel gelesen. Also da gibt es Leute, die von Außerirdischen, von Raumschiffen reden, die auf die Erde gekommen sind und dass da was in Hesekiel zu finden wäre. Und jetzt im Nachhinein finde ich es schade, dass ich das gelesen habe, weil ich kriege das nicht mehr aus meinem Kopf raus. Ne, also immer, ne, jetzt, wo ich mich wieder mit Hesekiel beschäftige, denke ich, muss ich immer dran denken. Aber jetzt versuche ich an was anderes zu denken. genau. Also Hesekiel war aber kein Phantast und auch kein Fanatiker, sondern ein Prophet, ein großer Prophet, ein Prophet Gottes, der in schweren Zeiten Gottes Wort zu verkünden hatte. Und da ist er ja auch so ein bisschen unfreiwillig zum Träger, zum Helfer für das Volk Israel geworden, das eben noch in der Gefangenschaft war. Die waren vorher in Jerusalem und in Israel und haben alles andere gemacht, als Gott gedient. Und dann hat Gott sie in die Gefangenschaft nach Babylon geschickt und da geht das gleiche Spiel weiter. Und da in diese schwierige Situation beruft Gott Hesekiel und er wird sozusagen auch damit etwas zum Lastenträger für das Volk. Eigentlich war es nicht so geplant, aber er rennt nicht weg wie Jona, sondern stellt sich dieser schwierigen Aufgabe. Er ist sozusagen damit von Gott beauftragt geworden gewesen, die Last Israels ein wenig mitzutragen, indem er ihnen die Weisungen Gottes weitergibt. Und das waren jetzt nicht nur so schmeichelhafte Wohlfühlanweisungen oder Mutmachsachen, sondern das waren auch ganz deutliche Botschaften. Ich lese uns mal einen Text aus Hesekiel 2 von den Versen 1, beginnend bis Kapitel 3, Vers 3. Gott auf dem Thron sagte zu mir, davor geschaltet ist eine Sicht, eine Vision, wie er Gott auf diesem Thron, auch so ein bisschen wie in Offenbarung, sieht. Du Mensch, steh auf, ich habe dir etwas zu sagen. Dann kam der Geist in mich und stellte mich auf die Füße. Dann hörte ich ihn zu mir sagen, du Mensch, ich sende dich zu den Leuten von Israel. Sie sind ein widerspenstiges Volk, in manchen Übersetzungen auch Haus des Widerspruchs genannt, das sich gegen mich auflehnt. So haben es schon ihre Vorfahren getan, als sie noch zu Hause lebten. Und sie selbst sind auch nicht besser, obwohl sie jetzt in dieser Gefangenschaft in Babylon leben. Auch zu den anderen Völkern sende ich dich, aber vor allem zu diesem frechen und trotzigen Volk. Du sollst ihnen sagen, so spricht der Herr, der mächtige Gott, auch wenn sie widerspenstig bleiben und nicht auf dich hören, sie sollen wenigstens wissen, dass es einen Propheten, wenigstens einen Propheten, war nicht der einzigste, aber einen Propheten bei ihnen gibt. Du Mensch, hab keine Angst vor ihnen und ihren Spottreden. Du wirst unter ihnen leben wie unter Skorpionen. Mitten im Dorngestrüpp. Auch nicht ganz so attraktiv. Aber du brauchst dich nicht vor ihnen zu fürchten. Weil natürlich die Reaktion alles andere ist als ja, mehr davon. Sag ihnen die Worte, die ich dir auftrage, ganz gleich, ob sie dich hören oder nicht. Du weißt ja, sie sind ein widerspenstiges Volk. Du selbst aber, du Mensch, höre, was ich dir zu sagen habe. Sei nicht trotzig, sei du nicht so trotzig wie dieses widerspenstige Volk. Und jetzt kommt was ganz Spannendes, also eines dieser besonderen Geschichten, die uns sicherlich sofort vielleicht im besten Fall einfallen, wenn wir von Hesekiel hören. Dann kommt so wie aus dem Nichts, so mitten im Vers 8, ohne Unterbrechung, ich habe nur ein bisschen eine nächste Seite gewählt dafür. Mach deinen Mund auf und iss, was ich dir gebe. Ich schaute auf und sah vor mir eine ausgestreckte Hand, die eine Buchrolle hielt. Als die Rolle geöffnet wurde, sah ich, dass sie von beiden Seiten mit Klagen, Seufzern und Verzweiflungsschreien vollgeschrieben war. Das ist auch schon ungewöhnlich von beiden Seiten. Normalerweise hat man es auf eine Seite gemacht und dann zusammengerollt. Auf beiden Seiten, das unterstreicht, dass dieses starke Anliegen Gottes, sein Volk wieder zu erreichen durch diesen Hesekiel. Und dann noch ein bisschen im Kapitel 3. Er sagte zu mir, du Mensch, nimm diese Buchrolle und gib sie den anderen und lese sie vor. Nein, iss sie auf. Hammer. Dann geh und sprich zu den Leuten von Israel. Ich öffnete den Mund und er gab mir die Rolle zu essen. So Rollen aus, im Normalfall aus Papyrus oder ähnlichen Materialien, muss man wollen oder Gott gehorsam sein. Er sagte, du Mensch, verspeise diese Buchrolle, die ich dir gebe, fülle deinen Magen damit. Da aß ich die Rolle, in meinem Mund war sie süß wie Honig. Überraschung. Hesekiel aß eine Schriftrolle und sie war in seinem Mund süß wie Honig. Das allein, schon diese Geschichte klingt verrückt. Eine Schriftrolle aus Pergament oder Papyrus. Ah, ich weiß nicht, hat jemand schon mal sowas gegessen? Selten, ne? Ganz selten. Ich hab mal eine kleine Alternative mitgebracht. Luis, kannst du mal kurz kommen? Komm. Genau. Papier. Also sowas Ähnliches wie Papyrus. Du kannst mal einfach mal, geh einfach mal, nimm dir mal, oder guck, dass du für dich eins übrig bleibt, und dann kannst du mal so ein bisschen hier, ne, so da drüben und da hinten so durchgehen. Vielleicht, ne, vielleicht hat ja jemand Lust, so eine Schriftrolle mal selber zu kosten. Die ist jetzt nicht beschrieben. Ne? Marli ist nicht verraten. Nicht verraten, dass das Esspapier ist. Nein, das ist eine Schriftrolle aus Papyrus. Und vielleicht erinnert es den einen oder anderen auch an Psalm, da hinten, ganz da hinten, da, genau. An Psalm 119, dein Wort ist in meinem Mund süßer als Honig. Da wird das auch nochmal aufgegriffen. Es sind drei Aufträge, die Gott an Hesekiel in diesem Text weitergibt. Hört die Klage Gottes. Christian, du kannst die nächste Folie, wenn es geht. Und bleib in deiner Berufung trotz den Widerständen, und Gott rettet als Vorgeschmack deiner Erlösung. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum hat der zwischen Punkt 1 und Punkt 2 und 3 so eine Lücke gelassen? Das ist die gute Nachricht des Tages. Ich werde heute nur den ersten Punkt betrachten und am nächsten Sonntag die anderen beiden. Aber die sind dann auch nicht länger. Ne? Nicht, dass dann das nächsten Sonntag keiner mehr kommt. Hesekiel, wer war dieser Prophet? Er selber war schon ein Sohn eines Priesters. Und hast du ein paar losbekommen? Doch, ah, gut. Ja, nimm, vielen Dank. Nimm dir noch eins und hier, ja, guck, wie es ankommt. Oh. Also Hesekiel war selber auch ein Sohn eines, na, zumindest Priesters. Also nicht Prophet, aber Priesters. Damit war der Lebensweg aber schon auch so ein bisschen vorgezeichnet. Wer von euch hat beruflich das gemacht oder macht das, was seine Eltern irgendwie im weitesten Sinn gemacht haben? Oh, gar nicht so viele. Oh, nur drei? Was? Oh, ja. Hat sich also schon ganz schön geändert. Aber zumindest in früheren Zeiten war das ganz normal, dass zumindest der ältere Sohn oder die Kinder in das Handwerk der Eltern mit reingenommen worden sind. Und so sollte auch er eigentlich Priester werden. Allerdings kam es dann doch etwas anders. Es kam in Gestalt der Babylonier mit ihrem König Nebukadnezar. Sie hatten Jerusalem ja mehrmals belagert in mehreren Wellen und eroberten dann die Stadt und die Einwohner und hatten die in der ersten Welle so die wichtigsten Leute, die Beamten, alle die Geld und Macht hatten, mit nach Babel genommen. Und unter diesen ersten Weggeführten befindet sich auch der ehemalige Führer Israels. Hohe Beamte, Priester, Offiziere wurden mit ihren ganzen Familien in die Verbannung nach Babylonien, nach Babel gebracht. Hier mussten sie nicht im Gefängnis dahinschmoren, sondern, wie wir wissen, sollten sie Häuser bauen und sich eine neue Existenz aufbauen. Sie sollten hier zu treuen Untertanen dieses Großreiches Babylon werden. Ihre Kinder wurden von den hohen Beamten, die wurden teilweise auch am Königshof ausgebildet. Wie wir das zum Beispiel von einem anderen großen Propheten Daniel erfahren, der ebenfalls zu den ersten Weggeführten gehört hatte. Hesekiel war schon 5 Jahre in der Fremde, als er seinen 30. Geburtstag feiert. Normalerweise hätte er nun in Jerusalem seinen Priesterdienst beginnen können mit 30. Aber daraus wurde nun nichts. Stattdessen erhielt er von Gott einen anderen Auftrag. Einen, der ihm sehr viel abverlangen würde. Er sollte nicht Priester, sondern Prophet sein. Für uns vielleicht ein bisschen, naja, fängt beides mit P an, soll sich nicht so anstellen. Aber es war schon eine ganz andere Sache als ja, als Priester und so ein bisschen wie ein höherer Beamter mit einer höheren Verwaltungslaufbahn, ne, mit gesichertem Einkommen und Anerkennung und Status. Aber Prophet hat ja immer die Gefahr geborgen, dass man das, was Gott einem sagen wollte, weitergeben musste. Und wie wir eben oft wissen, waren das eben nicht die positiven, schmeichelhaften, auferbauenden Dinge. Eine gewaltige Vision war es, die Hesekiel zum Propheten Israels berufen hat oder uns das zeigt, im zweiten Buch Hesekiel aufgeschrieben. Eine Erscheinung, die Hesekiel in die Knie zwang. In ihr sah der junge Mann die Herrlichkeit im Kapitel davor, Gottes auf dem Thron sitzen. Mehr noch, er hörte auch die Stimme Gottes. Du Mensch, steh auf, es ist gut, dass du auf die Knie gegangen bist, aber steh auf, ich habe dir etwas zu sagen. Ich möchte dich berufen, ich möchte dich einladen, mir zu vertrauen und einen anderen Weg einzuschlagen, als du mit 30 eigentlich normalerweise vorhattest, als deine Eltern vorhatten, als es normalerweise so, wenn es alles positiv gelaufen wäre, weitergegangen wäre. Und Hesekiel war gehorsam, er stand auf und hörte diese gewaltigen Worte vom Thron Gottes. Am Ende übergab er ihm dieser Rede, diese Schriftrolle, die der Prophet essen sollte. Eine ungewöhnliche Zeichenhandlung, die Gott bei dem einen oder anderen Propheten auch getan hat. Also nicht das Gleiche, andere Dinge, die andere Propheten machen mussten. Prostituierte heiraten und andere Dinge. Bevor er das tat, sah er, was auf der Rolle geschrieben stand. Es heißt, ich schaute auf und sah vor mir die ausgestreckte Hand, die eine Buchrolle hielt. Im Vers 9 und im Vers 10, als die Rolle geöffnet wurde, sah ich, dass sie von beiden Seiten mit Klagen, Seufzern und Verzweiflungsschreien vollgeschrieben war. Wie gesagt, ungewöhnlich, und es unterstreicht das starke Anliegen Gottes, sein Volk, das in der Verbannung genau das Gleiche beginnt zu tun, was dazu geführt hat, dass sie in diese blöde Situation gekommen sind, dass sie das genauso machen. Sie schauen, was die Babylonier für Götter haben und sehen, dass es diesem Reich, diesem Großreich ganz gut geht. Da muss ja was dran sein an den Göttern Babylons. Vielleicht können die uns auch irgendwie helfen. Und Hesekiel sollte als krönenden Abschluss diese Rolle essen. Und er hat es getan. Die schmeckte nicht erwartungsgemäß bitter, trocken und zäh, was normalerweise der Fall war, sondern diese Rolle schmeckte zumindest für Hesekiel süß wie Honig. Nun soll dieser Vers keine Anstiftung dazu sein, seine eigene Bibel zu essen. Oder vielleicht Hesekiel mal zu kosten. Das würde wahrscheinlich weder gut schmecken, noch süß wie Honig sein. Es gibt zwar schon verschiedene Bibeln, es gibt zum Beispiel eine wasserfeste Bibel, die man mit ins Wasser nehmen kann und dann auch theoretisch unter Wasser lesen kann. Ne? Es gibt schon verschiedene Sachen, aber eine, die deren Seiten süß wie Honig schmecken, ist mir irgendwie noch nicht begegnet. Was dem Propheten auf der Zunge zergangen ist, waren die Worte, nicht das Papyrus selber, sondern die Worte, die auf der Rolle standen. Als Anklage, als Warnung für das Volk gedacht, als für ihn als ein Auftragspush war es für ihn süß wie Honig. Gott wollte ihn ermutigen, diesen Auftrag anzunehmen und nicht darüber zu hadern oder zu verzweifeln. Eigentlich wollte ich was ganz anderes in meinem Leben. Jetzt muss ich hier diesem widerspenstigen Volk, dem Haus des Widerspruchs, den Marsch blasen. Will ich das? Muss ich das? Gott ermutigt ihn, indem er ihm zeigt, ich bin der selbst diese deutlichen Worte der Klage für dich als Auftragsbestätigung ändern kann, dass sie für dich süß schmecken. Als die Rolle geöffnet wurde, sah ich, dass sie auf beiden Seiten beschrieben war. Und Hesekiel, glaube ich, litt nicht unter einer Geschmacksverirrung, dass du irgendwie, ne, das kann ja schon mal sein, und wir wissen es auch nach Corona, Das mit dem Geschmackssinn ist halt so eine knifflige Sache gewesen. Und ja, teilweise heute leiden Menschen noch darunter, dass sie ja nichts gern essen, weil irgendwie alles keinen Geschmack hat. Nein, er ist im Gegenteil auf die richtige Art und Weise auf den Geschmack gekommen, von Gott auf die Spur gebracht worden, zu sehen, es gibt eine, es schwingt etwas mit, selbst in dieser Warnbotschaft Gottes an das Volk, schwingt etwas mit, wir würden es vielleicht schon vorsichtig als Gnade bezeichnen, etwas, wenn man sich darauf einlässt und vielleicht auch, ja, auch einem Mitmenschen mal etwas Kritisches sagt, dazu gehört ja Mut, dazu gehört auch die feste Bereitschaft, das zu tun, und dazu gehört natürlich auch eine Minimalbeziehung zu demjenigen. Aber auch all das ist wichtig, dass wenn wir das machen, dass wir von Gott den Eindruck haben, dass wir das tun sollen. Weil das ja auch schwierig geworden ist, auch in unserer heutigen Zeit, anderen Menschen etwas Kritisches zu sagen. Ich erinnere mich noch, als ich bei der Armee war, es ist schon wieder viele, viele Jahre her, da waren zwei, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, also irgendwas gesagt, was Kritisches. Also wir waren vorher keine besten Freunde, aber ne, halt so alle in einer Kompanie, ne, es war ne, alles normal. Dann habe ich den beiden was Kritisches gesagt. Und ab dem Moment haben die alle Register gezogen und mich versucht zu mobben, Also das war für mich ein Schlüsselerlebnis, wie eine relativ harmlose Kritik Menschen dazu befähigt, sich so massiv dagegen zu wehren. Puh. Und ich befürchte, das ist nicht weniger geworden. Klage kann natürlich und ist auch so gewollt hier für Hesekiel, kann Anklage sein. Wo Gott unser Leben und das Leben seiner Mitmenschen oder unserer Mitmenschen verklagt, dann tut es Gott zu Recht. Nicht aus einer Laune, nicht weil er noch ein bisschen davon übrig hätte, sondern weil es aus seiner Sicht beklagenswert ist, wenn Menschen sich nicht auf ihn verlassen, in die falsche Richtung gehen oder sogar, wie in dem Fall, den falschen Göttern nachlaufen. Aber Gott klagt nicht nur an wie ein Staatsanwalt, ein Verbrecher. In dieser Anklage zeigt sich auch sein ganzes Mitgefühl und seine ganze Trauer. Gott sieht nicht die Bosheit der Welt und die Bosheit in jedem Einzelnen von uns und schießt dann einfach nur feurige Pfeile rein. Er nimmt Anteil, er leidet mit, wenn Menschen von ihm nichts wissen wollen, in die falsche Richtung gehen. Die Israeliten verloren alles, weil sie ihren Gott vertrieben hatten. Aus dem Heiligtum in Jerusalem und letztendlich auch aus ihren Herzen. Und selbst so eine Gefangenschaft hat für sie nicht diese Einsicht gebracht, die sich Gott vielleicht erhofft hatte. Und letztendlich geht es Gott heute nicht anders. Die meisten Menschen, das wissen wir, das sehen wir, das beobachten wir, und vielleicht leiden wir auch ein kleines bisschen im besten Fall mit darunter. Die meisten Menschen wollen von ihm nicht wirklich etwas wissen. Und die anderen halten oft äußerlich Gottesdienste, religiöse Riten, zeigen sich und verlieren sich im schlechtesten Fall in Äußerlichkeit. Die Frage an uns ist, wo finden wir uns wieder? Bist du mit ganzem Herzen bereit, dich auf Gott einzulassen? Braucht es einen Hesekiel, der dich zurückrufen muss? Wer ist dein Hesekiel in deinem Leben? Von wem lässt du dich rufen? Wer darf dir etwas sagen? Wo bist du bereit? Und ich merke, je näher einem die Person steht, bei mir Elke, desto schwieriger ist es auch, etwas an sich rankommen zu lassen. Ne, wenn mir irgendeine fremde Person, ne, die mich nicht kennt, mir irgendwas sagt, dann bin ich vielleicht bereiter, etwas anzunehmen. Kommt immer ein bisschen auf die Situation an. Aber wenn es natürlich auch jemand ist, der ganz nah an mir dran ist, ne, dann dann fällt es manchmal noch schwerer. Solange Gott schweigt und nicht mit seiner strafenden Hand eingreift, kann es sein, dass sich ein Leben eines Menschen ohne Gott im Herz doch ganz gut anfühlt. Viele Menschen, denen fällt es gar nicht auf, dass ihnen etwas fehlt. Solange wie es einigermaßen gut läuft im Leben, scheinen die meisten Menschen auch ganz gut zu leben, ganz glücklich zu sein ohne Gott. Aber spätestens, wenn die ersten Schicksalsschläge einprasseln und die Kartenhäuser aus Träumen, Wünschen, Hoffnungen und Sehnsüchten an der einen oder anderen Stelle doch zusammenfallen, dann gibt es einen Aufschrei. Dann öffnet sich im besten Fall auch das Ohr und im noch besseren Fall auch das Herz für vielleicht etwas, was Menschen in ihrem Leben noch nicht gehört haben. Und was sagt Gott? Gott hier zu seinem Volk, Gott klagt. Aber selbst aus so einer bitteren Klage an ein widerspenstiges, verhärtetes Volk kann etwas werden, das süß ist wie Honig. Und diese Klage zeigt uns, dass es bei Gott immer etwas gibt, was mitschwingt, was vielleicht nicht immer gesehen wird, auch nicht von uns. Wenn Gott dir etwas deutlich macht, dann hat er immer auch eine Möglichkeit zur Änderung, zur Lösung, zu einem Neuanfang. Gott reicht es nicht, uns Menschen deutlich zu machen, wo unser Versagen ist. Auch der Heilige Geist ist nicht nur jemand, der uns deutlich macht, wo wir versagt haben, wo unsere Mängel, unsere Fehler, unsere Sünden sind, sondern Gott selber hat eben durch Jesus die beste Startmöglichkeit geschaffen, dass wir die beste Möglichkeit haben, uns auch korrigieren zu lassen und hier und da anzuhalten und neu auszurichten. Und es ist anstrengend, nicht nur bei der Hitze, das ist auch im Winter anstrengend. Wir wollen einfach immer weiterleben und so weitermachen. Es wird schon gut gehen, es ist noch immer gut gegangen. Nein, manchmal ist es eben auch wichtig, dass das, was mitschwingt, und hier ist es diese Geschmacksrichtung Honig. Gibt es jemanden, der keinen Honig mag? Echt? Ist der euch zu süß? Genau, dann haben wir einen guten Tipp für euch. Ich verrate es jetzt mal noch nicht, aber sprecht uns hinterher an. Wir haben einen Honig gefunden, der wird euch schmecken. Nicht? Papyrus. Aus Papyrus, auch gut. Honig aus Papyrus. Auch diese bitterste Klage kann, wenn ich mich darauf einlasse und hier wie in dem Fall als Träger, als Botschafter, als Vermittler dieser schlechten Nachricht mich bereitstelle, für mich süßer wie Honig werden. Also jetzt für euch, also nicht so süß wie Honig, ne? Ein bisschen bitterer als Honig, um das für euch zu übersetzen. Aber diese Klage zeigt uns eben, dass immer Hoffnung mitschwingt bei Gott. Es ist nicht eben so eine hundertprozentige Aussage und Niedermachen und Kritik, sondern es schwingt immer etwas mit, etwas, was Hoffnung macht. Manchmal entfernen auch wir uns von Gott, natürlich, und Hand aufs Herz, wie oft tun wir das? Aber Gott selber tut es eben nicht. Sein Herz hängt an uns, dass er uns sagt, und selbst in seinem Wort über sich aus Psalm 103, barmherzig und gnädig, das sind zwei ganz, ganz große Eigenschaften Gottes, die ganz oben hängen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das ist nicht nur so dahergesagt. Gott hat allen Grund, über sein Volk sauer zu sein, verärgert zu sein, über ihre Irrwege zu klagen. Und er tut es ja auch. Er beruft einzelne Leute, das deutlich zu machen. Er hat auch heute allen Grund zur Klage, wenn er auf die Menschen, auf seine Geschöpfe schaut. Auch manchmal hier und da, ja eigentlich überall, auch auf seine Gemeinde. Und wenn er auch in mein und dein Herz schaut, was er ja kann. Worüber er klagen muss, das sagt er uns, auch in unseren Bibeln. Wenn wir darin lesen und diese Klage nicht nur immer auf andere sehen, was natürlich immer viel leichter fällt. Wenn ich etwas Kritisches lese, da fallen mir sofort 2, 3 Leute ein. Das ist ganz leicht. Und dann fällt mir manchmal noch einer ein. Und dann liegt es an mir, ob ich gucke das und feststelle, dass ich genauso betroffen bin. Und mir fällt wirklich auf, die Schwächen, die ich selber habe, die fallen mir nicht nur bei anderen auf, sondern die kritisiere ich am allerschnellsten bei anderen. Mein schlechtes Verhalten im Straßenverkehr ist ja nicht so schlimm. Aber bei den anderen, ne? Also da könnte ich heute, auf der Fahrt hierher, da könnte ich euch wieder, oh, nee, besser nicht. Dann wisst ihr ja, was ich mache. Oh. Die Frage ist, wie schmeckt das uns, die Klage Gottes? Wie reagieren wir? Wie gehen wir damit um, wenn uns etwas klar wird, wenn der Heilige Geist uns etwas klar gemacht hat? Bei den anderen, aber eben auch bei uns selber. Wenn wir bedenken, wer hier zu uns spricht und warum er zu uns spricht, dann können wir im besten Fall eben auch, wie es im Psalm 119 heißt, sagen, dein Wort ist in meinem Mund süßer als Honig, auch deine bittere Klage an mich. Und dazu möchte ich uns Mut machen, uns darauf einzulassen. Amen. Naja, da ist noch Luft nach oben. Wir singen noch ein weiteres Anbetungslied.